Ja, ich glaube, die Irrtümer über die DDR, die werden nie aufhören. Das ist das Einzige, was geblieben ist eigentlich von dieser DDR. Denn ich habe vorher mal ein Buch geschrieben, das hieß, hat es die DDR überhaupt gegeben?
Also es nagt an Ihnen.
Ja, es nagt an Ihnen. Wer diese DDR 40 Jahre erlebt hat, der vergisst sie auch in 20 Jahren nicht.
Ja, 20 Jahre ist mittlerweile her. Gibt es da immer noch so viel über DDR zu erzählen, über DDR-Alltag, über Deutsch-Deutsches, oder haben wir noch gar nicht richtig angefangen?
Ich glaube, wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Es ist ja im Augenblick noch so, dass es alles bestimmt wird von der Sicht, die man gern haben möchte. Das ist aber eine Geschichte, die habe ich zu DDR-Zeiten schon erlebt, wenn Freunde oder Verwandte oder wer auch immer zu uns nach Ost-Berlin kamen aus dem Westen, die hatten ihr Bild mitgebracht. Die brauchten gar nicht mehr hinzugucken. Das ist ja das Komische. Also für die einen ist die DDR also die Hölle gewesen, für die anderen war es der Himmel. Und zwar beides nicht. Es war was sehr Irdisches. Übrigens der Bundesrepublik gar nicht so unterschiedlich.
Aber ein schwieriges Thema. Vielleicht kommen wir in den nächsten Minuten dem Thema ein bisschen näher. Ich wüsste mich ganz gerne mal von Ihnen, für wen haben Sie denn das Buch geschrieben? Ich habe im Vorwort gelesen, nicht nur für Ostdeutsche.
Nee, ich finde für alle, die sich ein bisschen für gesamtdeutsche Geschichte interessieren. Es kommt ja hier nicht nur die DDR vor, denn ich meine, seit 1990 sind wir ja nur zusammen. Und wer also, wenn von der DDR die Rede ist, dann muss auch von der Bundesrepublik die Rede sein.
Und ich würde vorschlagen, bevor wir einfach weiterreden, hören wir einfach mal, welche Irrtümer es gab. Sie haben versprochen, ein Stückchen aus dem Buch zu lesen.
Ja,
Und zwar über die ehemalige.
Ja.
Und hören wir doch einfach erstmal zu.
Alles nicht mehr wahr. Als die DDR untergegangen war, glaubten viele von uns Ostdeutschen, die letzten 40 Jahre durch kollektives Vergessen einfach ungeschehen machen zu können. Man wollte noch mal ganz von vorn anfangen bei einer Stunde Null. Die DDR, das war ja nur die SED, die Staatssicherheit, Honecker, Mielke und Co. Wir, die 16 Millionen Hinterbliebenen, hatten mit dem Staat nichts zu tun. Denn alles, was hier in diesen 40 Jahren geschehen war, war ja ohne unser Zutun eigentlich gegen unseren Willen geschehen. Also waren wir auch für nichts verantwortlich. Wir waren fest entschlossen, lieber 40 Jahre nicht gelebt zu haben, als 40 Jahre falsch gelebt zu haben. Denn dass hier alles falsch war, das hatten wir ja sofort erkannt, als es vorbei war. In diesem Glauben bestärkten uns auch die, die gar nicht hier gelebt haben. Ja, es stellte sich sehr schnell heraus, dass sie sogar viel besser als wir über uns Bescheid wussten. Da sie aus dem klügeren Teil Deutschlands kamen, glaubten wir es ihnen auch erstmal. Wir hatten nur den einen Wunsch, ganz schnell genauso klug und reich zu werden, wie sie es schon immer waren, und alles nachzuholen, was sie uns scheinbar voraus hatten. Im Streben nach 40 Jahren Trennung endlich wieder eins zu werden, versuchte man zwischenzeitlich sogar die Himmelsrichtungen abzuschaffen. Als in einer Talkshow des SFB Anfang 1990 der Moderator immer wieder vom Osten sprach, protestierte einer der Zuschauer laut, indem er rief, Osten ist abgeschafft. Dafür bekam er viel Beifall. Danke, Gerd. Da dem Abschaffen von Himmelsrichtungen aber einiges entgegenstand, einigte man sich fortan, vom ehemaligen Osten zu sprechen. Wir wollten jetzt auf einen Schlag zum Westen gehören, auch wenn hier alles noch genauso aussah, wie es zu Ostzeiten eben ausgesehen hatte. Der Schlussstrich sollte gezogen werden, als noch gar kein Ende abzusehen war. Der verblichenen DDR verlieh man einen Ehrentitel, den man zuvor noch keinem deutschen Staatswesen angetragen hatte. Sie wurde zur Ehemaligen. So wurden wir Ehemaligen aus der Ehemaligen etwas ganz Einmaliges in der deutschen Geschichte. Wir fielen von einem Tag zum anderen in eine Gegenwart, die nicht nur eine goldene Zukunft versprach, sondern auch die ganze schwarze Vergangenheit im Dunkeln lassen sollte. Schon Ende 1989 waren in Leipzig Demonstranten mit DDR-Fahnen auf die Straße gezogen, aus denen sie das schändliche DDR-Symbol Hammerzirkel Ehrenkranz herausgeschnitten hatten. Da glänzte nun ein schwarzes Loch im ganz neuen, alten Schwarz-Rot-Gold und versprach uns eine Zukunft ohne jede Vergangenheit. Für kurze Zeit kamen Ost- und Westdeutsche einander so nahe, dass man sich für einen Moment gar nicht unterscheiden konnte. Der eine meinte, sich im anderen wiederzuerkennen, und alle riefen, wir sind ein Volk. Gesamtdeutsche Glückstränen flossen in Strömen, und ein einziges Wort genügte damals, um unsere ebenso heißen wie gesamtdeutschen Gefühle auszudrücken. Wahnsinn! Dieser Wahnsinn machte uns für ein paar Wochen zu einem Einigvolk von betrunkenen Brüdern und Schwestern. Der bis dahin verachtete Anorak der ostdeutschen Montagsdemonstranten würde, so träumten wir, zu unserem revolutionären Ehrenkleid, an dem man uns auch im entlegensten Winkel des Westens erkennen und lieben würde. Das mit dem Erkennen hat geklappt.
Na, und zumindest mit dem Erkennen wollen wir in den nächsten Minuten hier im Gespräch fortfahren. Mir ist noch ein Zitat in Ihrem Buch aufgefallen. Es sind nicht die Unterschiede zwischen den beiden erlebten Systemen, die mich erschrecken. Es sind die Ähnlichkeiten, schreiben Sie. Und Sie schreiben dabei auch, dass das ZK, der SED, ich fasse mal ein bisschen kurz zusammen, und der Vorstand der Deutschen Bank eins gemeinsam hätten: sie seien zu mächtig und sie seien nicht gewählt worden. Erleben wir also gerade in diesen Tagen in der Bundesrepublik eine Revolution?
Ja, also es sieht so aus, aber es ist eine Revolution von oben. Ne? Das wird, also die CDU wird plötzlich rot. Wenn man daran denkt, also die sprechen über Verstaatlichung jetzt, Verstaatlichung der Banken. Das hätte ich mich vor 4 Wochen nicht zu sagen getraut, nicht zu fordern gewagt.
Das wäre selbst Ihnen noch zu satirisch gewesen.
Das hätte ich für glatte Übertreibung gehalten. Das ist übrigens etwas, was ja auch in der DDR schon so war. Man dachte immer, man kann gar nicht mehr übertreiben. Und man kann es wirklich nicht. Die Politiker sind uns immer einen Schritt voraus.
Realsatire.
Nur über ihre Witze lacht keiner.
Sie haben das Buch jetzt nun auf Lesereisen im Osten und im Westen vorgestellt. Lachen die Leute immer noch an verschiedenen Stellen?
Na, ich bin ganz am Anfang noch mit der Lesereise. Ich habe erst 3 Lesungen und die waren alle im Osten. Und da lachen die Leute ja auch sehr unterschiedlich. Es ist ja völliger Unsinn zu meinen, dass der Westen anders lache als der Osten. Ich finde vielmehr, der Süden lacht ganz anders als der Norden. Ich hatte in Wilhelmshaven mal eine Lesung, wo ich aber nicht die geringste Reaktion hörte vom Publikum. Nichts, gar nichts. Radio Bremen hat es aufgezeichnet, also man könnte es noch beweisen.
Es gibt das Dokument, ja.
Ja. Und in der anschließenden, als ich dann fertig gelesen hatte und fragte, wollen wir denn noch miteinander reden, meldete sich einer und sagte, also ich muss Ihnen mal sagen, so wie heute Abend habe ich seit Jahren nicht mehr gelacht. Und das fanden alle anderen Anwesenden auch. Das ist also Ost-West, Nord-Süd, das Lachen ist was ganz Regionales.
Ein Kennzeichen der Vielschichtigkeit der deutschen Landschaft. Das hat also weniger mit DDR und BRD und mit Mauer und Stacheldraht halt, sondern mit der alten deutschen Kleinstadterei zu tun. Kommen wir zum ernsten Thema des Deutsch-Deutschen zurück. Sagen Sie, wenn Sie jetzt ein Buch über DDR-Irrtümer geschrieben haben, ist eins schon über BRD-Irrtümer auch in Vorbereitung?
Nein, aber ich könnte mir ja vorstellen, dass es der Dieter Hildebrand macht. Da wir befreundet sind, könnte ich mir vorstellen, also ich werde mal fragen, aber er muss das ja erstmal lesen.
Richtig, ja. Ja, Sie verbinden ja wirklich eine jahrzehntelange Freundschaft.
Ja.
Wie war das als DDR-Kabarettist und dann BRD-Kabarettist? Wie war der gemeinsame Draht? Hat man sich getroffen? Wie sind Sie zusammengekommen, wenn Sie schon so lange befreundet sind? Oder kam das erst nach der Wende?
Nee, wir kannten uns schon lange. Also bevor die Mauer fiel, um es mal allgemein zu sagen, trifft jetzt nicht auf Dieter Hildebrand und mich zu, aber um es mal allgemein zu sagen, zwischen Ost- und West-Kabarettisten war es, bis zum Mauerfall waren wir Brüder und Schwestern, danach waren wir Konkurrenten. Das ist so, aber das ist normal.
Ja, weil sie beide nun die Marktwirtschaft eingeholt haben.
Ja, natürlich.
Ja, ja. Welche Chance hat das Kabarett heutzutage noch in Deutschland? Ich meine, das alte Lamento, ist das Kabarett tot, möchte ich jetzt hier nicht anstimmen, die Comedian-Welle ist ja ungebrochen, oder?
Ja, aber das war doch nie anders. Also ich meine, als vor 103 oder 104 Jahren das erste Kabarettprogramm gespielt wurde, stand am nächsten Tag in der Zeitung, das Kabarett sei tot. Also so viele Tode, wie das Kabarett schon überlebt hat, glaube ich, es wird sich in der Form ändern. Da bin ich mir ganz sicher. Es wird vielleicht also dieses Ensemble-Kabarett weniger geben. Aber ich meine auch, das, was man heute Comedy nennt, das gab es doch früher auch. Also so ein Blödsinn, der wurde auf Landgasthausbühnen gespielt. In der DDR gab es das, da gab es eine Konzert- und Gastspieldirektion. Und die schickte ihre Conferenciers rum. Das, was man heute Comedian nennt, war ja früher Conferencier. Also es gibt nichts Neues. Und ich meine, Comedy ist ja nicht per se schlecht. Also es gibt ja einen ganz, ganz bedeutenden Comedy-Schreiber und mal als Loriot. ist doch nur der größte, den man sich vorstellen kann. Also kein Genre ist schlecht, es sind nur die, die es schlecht machen, schlecht.
Sie sagen, das Kabarett wandelt sich. Wo ich gerade einen so prominenten Zeitzeugen hier neben mir sitzen habe, wie war es denn mit dem Kabarett nach der Wende, 89, 90? Inwiefern, ich meine natürlich, es gab dann keine Zensur mehr, es gab den Markt, Sie mussten sehen, dass Sie das Haus voll bekommen, vorher war die Distel ohnehin voll, aber inwiefern hat sich aus Ihrer Sicht das Kabarett gewandelt? Mussten die Nummern anders aufgebaut werden, mussten Sie die Gags anders setzen, haben die Leute anders reagiert?
Also zunächst machen wir so, dass die DDR-Leute, die kamen nicht mehr in die Distel. Also die Ostberliner kamen nicht mehr in die Distel. Das Kabarett spielte sich auf der Straße ab. Das war viel interessanter als alles, was wir bieten konnten. Uns haben die Westdeutschen, Westberliner gerettet. Die kamen sich mal dieses Exotenkabarett angucken. Und es muss wohl nicht ganz schlecht gewesen sein, denn sie kamen immer wieder. Und inzwischen, also anfangs wussten wir noch genau, jetzt lacht der Westen, da lacht der Osten. Und einer wunderte sich immer über den anderen, worüber der so lachte. Aber inzwischen ist das Lachen so gemeinsam, also ich könnte es überhaupt nicht mehr unterscheiden. Für uns war natürlich der Wegfall der Zensur war erstmal ein harter Schlag. Das können Sie gar nicht wissen, wenn Sie nur im Westen erlebt haben, was für einen hohen Unterhaltungswert Zensur hat. Wo alle,
also das möchte ich jetzt näher
die
wissen,
unten
ja.
im Zuschauerraum wissen, dass die oben bestimmte Dinge nicht sagen dürfen. Und wir sagen die Dinge so, dass die Zensur sie nicht versteht, aber unten jeder weiß, was gemeint ist. Das ist, ich meine, der Werner Fink hat ja mal gesagt, Kabarett könnte man überhaupt nur unter Zensurbedingungen richtig machen. Wir hatten ein ungeheuer intelligentes Publikum, die haben Pointen verstanden, die wir gar nicht gesagt hatten. Also das war dieses auch das Katz-und-Maus-Spiel mit der Zensur. Nun, um Gottes Willen, ich will die Zensur nicht wieder haben, aber für das Handwerk ist es erstmal gut. Also ich würde sagen, jeder 3 Jahre unter Zensurbedingungen schreiben, um es zu lernen und dann weg mit der Zensur. Ich hatte sie nun 28 Jahre, nee, ich mache ja viel länger, naja, so, auf jeden Fall viel zu lange. Denn es ist ja auch immer sowas wie in der Schule den Lehrer betrügen. Nicht? So haben wir natürlich die Zensur betrogen. Haben einfach, also ein beliebtes Mittel war ja
bitte ein Beispiel, wenn es geht.
Die Realität zu messen an den hehren Ansprüchen, also Marx und Engels Zitate. Da gab es in der also ein sehr vereinfachtes Zitat, das in der DDR verdreht wurde, das hieß, die Freiheit aller ist die Voraussetzung für die Freiheit des Einzelnen. Marx hat aber gesagt, die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Freiheit aller. Darüber haben wir zum Beispiel ein ganzes Kabarettprogramm gemacht, das da hieß, auf dich kommt es an, nicht auf alle. Und da konnte die Partei auch nichts sagen, weil das war ja nun wirklich von Marx. Wir haben manchmal Marx zitiert, also mit Sätzen, die er gar nicht gesagt hat. Das ist, je genauer dann die Quellenangabe, desto geringer war die Gefahr, dass da einer nachguckte. Denn also ich muss ja ehrlich sagen, so wie diese SED-Leute ihren Marx ja nur in sehr vulgärer Form, wenn überhaupt, kannten, so wenig kannten wir ihn ja auch.
Ne? Obwohl er ja Pflichtfach
ja,
war.
Er wurde ja. Die Partei hat ihn immer benutzt, die hat dann ihre Philosophen losgeschickt, sollten irgendeinen Satz finden, der zur augenblicklichen Situation passte, irgendwas erklärte, was sie sich gerade ausgedacht hatten. Und das fanden die Philosophen dann auch brav, weil Marx hat ja dicke Bücher geschrieben. Und da mussten wir auch was entgegenhalten. Wir haben mit dem gleichen Unwissen Marx und Engels benutzt.
Und weg war er. Und jetzt kommt er langsam wieder. Ich meine, der Marx.
Ja, ne, das war ja für uns sowieso mal verblüffend. Es gab in Berlin am Bahnhof Friedrichstraße eine Buchhandlung, in der wurden eigentlich nur Marx und Engels verkauft. Weil das war, da gingen die Studenten, die aus West-Berlin kamen, billig Bücher kaufen. Und ich hatte immer Angst vor Diskussionen mit westdeutschen Studenten, wenn die mit Marxismus ankamen, weil die wussten viel mehr als wir. Aber es gibt auch eine Parallele, auch die haben sich natürlich das rausgesucht, was ihnen gepasst hat.
Das ist
nicht? Also so kann man Marx, wie die Bibel kann man ja auch benutzen, man findet alles drin. Ne? Man muss ihn nur
Pro
zu
und
benutzen.
Kontra. Ja. Ja. Pro und Contra, teilweise, ja. Wir sind im Jahr 20 der deutschen Einheit. Sie sagten eben so im Nebensatz, ist doch alles ganz normal geworden. Wie erklären Sie sich dann das mediale Lamento, das wir jedes Jahr zum 3. Oktober wieder hören? die üblichen Umfragen.
Nun muss ich mal sagen, die deutsch-deutsche Liebe wäre ja nicht die erste Liebe, die am Zusammenleben scheitert. Nee, also auch das, dass eine Ehe scheitert, ist doch normal. Wir müssen einfach versuchen, miteinander auszukommen. Wir müssen uns doch nicht lieben. Wir müssen uns aushalten. Und da muss ich sagen, ich habe mit vielen Ostdeutschen genau die gleichen Probleme, die ich mit vielen Westdeutschen habe. Ich bin einfach nicht mehr bereit, das als mein Problem anzusehen. Da muss ich eigentlich auch sagen, ich bin Gewinner dieser Wende, absolut. Ne? Also es ist schon, ich habe vorhin das Loblied auf die Zensur gesungen, aber es ist schon dann mal ganz schön, mal ohne Zensur zu schreiben. Wobei, wir wollen uns nichts vormachen, es gibt auch im Recht, im Öffentlich-Rechtlichen.
Die berühmte Schere im Kopf?
Nö, die Schere ist manchmal ganz direkt. Also ich erinnere mich, ich sollte 1990 oder 91 für ZDF und DFF damals noch einen satirischen Kommentar machen zur Vereinigung der Medien. Und wurde mehrmals von Mainz aus angerufen, aber nicht so was Lasches, wie ihr es da im Osten gemacht habt. Richtig scharf. Ich mache es richtig scharf. Dann las ich diesen Text da vor dem Gremium, worauf die Redakteurin dann sagte, wenn wir den Text senden, können wir alle den Hut nehmen. Das war für mich ein freudiges Wiedersehen. Es hängt natürlich.
Wie ist es ausgegangen? Haben Sie den Text vorgetragen oder nein?
Nein, ich bin nach Hause gegangen, wo mir dann die Leute vom DFF, also die ja so lange unter Zensur, DFF, DDR-Fernsehen damals, wo mir die Redakteure sagten, Sie haben es gut, Sie können einfach gehen. Stimmt ja. Ich konnte es mir leisten, aber für die hing ja die Anstellung ab. Ja. Aber ich nehme an, die haben sich dann auch sehr schnell wieder zu Hause gefühlt.
Sie haben ja nun mittlerweile das Kabarettfeld etwas verlassen. Sie haben die Leitung der Distel abgegeben. 5 Jahre hatten Sie versprochen, Sie tun es. Keinen Tag länger haben Sie es getan. Warum eigentlich nicht? Hat Ihnen das keinen Spaß gemacht?
Nee, also es gibt zu den vielen Talenten, die ich nicht habe, gehört Leiten. Und Leiten können ist ein Talent. Und das besitze ich überhaupt nicht. Und ich habe ja von Anfang an, das war ja damals ein blöder Stasi-Fall bei uns, weshalb ich das übernehmen musste, weil kein anderer da war. Und da habe ich von Anfang an gesagt, gut, ich mache es 5 Jahre. Und dann höre ich auf. Ich bin sehr froh darüber. Es gibt ja so viele, die nicht aufhören können. Ne?
Gar keinen Kontakt mehr zu Distel oder nur noch am Feierabend auf ein Glas Wein oder ein Glas Bier?
Ja, so.
Gehen Sie manchmal hin? Gehen Sie selbst noch ins Kabarett?
Immer seltener. Ich habe es so lang gemacht, ich kann es bald nicht mehr leiden.
Was macht Peter Enzikert stattdessen?
Ich habe jetzt gerade Jacques Offenbach übersetzt, neu übersetzt, also eine Operette von ihm, La Pericole, kommt in Dresden raus, an der Staatsoperette. Dann habe ich...
Der hat ja auch kräftig unter Zensur gelitten, ne?
Der Offenbach, natürlich, da konnte man... Also ich habe in dem Buch hier geschrieben noch, dass unterm Kaiser die Zensur nicht so streng gewesen wäre wie in der DDR. Ich muss mich korrigieren. Also ich habe also alte Manuskripte mit diesen verschiedenen Textfassungen. Die mussten ja, jede Textfassung musste dort vom Polizeipräsidium genehmigt werden, für jeden Abend. Also das...
Jacques Offenbach hat dann eben auch immer aktuelle Bezüge eingearbeitet, die wahrscheinlich heute schwer zu verstehen sind,
das
oder?
Das macht es heute so schwer verständlich. Denn nichts altert so schnell wie die Aktualität. Das ist so. Und dann habe ich eben versucht, daraus den Offenbach zu bewahren... Weil der Grundgedanke, der ist ja ein höchst aktueller, dass die Politiker, die regierenden Politiker vom Alltag in ihrem Lande keine Ahnung haben, überhaupt nichts wissen. Das steht schon in La Pericole. Und das,
auch wenn es nicht abgesprochen war, Peter Enzikert, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wollen Sie vielleicht Ihren Vergleich der verschiedenen Deutschlands kurz noch einmal dem verehrten Publikum zu Gehör bringen? Über die Kaiserzeit und die anderen Deutschlands? Darf ich ihn aufschlagen? Ja? Weil Sie es gerade ansprachen, vielleicht lesen Sie das Kapitel kurz an. Es handelt sich um das letzte Kapitel der populären DDR-Irrtümer und hat den schönen Titel, wie sich für ein Schlusskapitel gehört, Zusammenfassung, die ganze DDR war ein Irrtum.
Wenn sie das war, so war sie doch zumindest für die meisten von uns ein einschneidender Irrtum. Ob sie es aber wirklich war von Anfang bis Ende, sollten wohl zuerst mal die entscheiden, die sie wie auch immer erlitten oder genossen, jedenfalls erlebt haben. Wer sie wie ich von Anfang bis Ende erlebt hat, weiß auch, dass die DDR von 1949 eine andere war als die von 1970 oder von 1989. Aber solche Unterschiede zählen heute, da man alles von ihrem Ende her sieht, kaum noch. Die allgemein akzeptierte Sprachregelung, dass die DDR die zweite deutsche Diktatur im 20. Jahrhundert war, scheint mir nicht zutreffend zu sein, es sei denn, man hält das Kaiserreich für eine Demokratie. In manchen Strukturen ähnelte der feudalsozialistische Staat DDR mit dem einen Kaiser in Ost-Berlin und seinen Duodezfürsten in den Bezirken sowie mit dem Untertanengeist seiner Bürger, diesem Kaiserreich weit mehr als dem Dritten Reich. Man soll die Unterschiede nicht verwischen, aber die immer wieder gezogenen Vergleiche zwischen Nazi-Diktatur und DDR scheint mir viel abwegiger als einer mit dem Kaiserdeutschland.
Das war die These. Ja. Gut, dann danke für den zweiten Ausschnitt. Wir werden uns weiter aneinander reiben,
ja,
wie es die Bayern mit den Hamburgern auch tun.
Ja, Na eben, über die Bayern haben wir heute noch gar nichts gesagt.
Das machen wir dann beim nächsten Buch, würde ich vorschlagen. Ganz herzlichen Dank, Peter Ensikat, dass Sie da waren.
Ich danke.